Herzlich willkommen beim Humor befreit Podcast. Ich freue mich besonders, heute Andrea Mottamedi begrüßen zu können. Danke, dass du hergekommen bist. Bei Humor befreit handelt es sich ja um so einen Weg, den ich so ein bisschen skizziere, wie man so vielleicht mit ein bisschen Augenzwinkern, aber doch sinnvollen Ergänzungen durchs Leben kommen kann. Wie war dein Weg heute hierher? Gut?
Mein Weg heute hierher war, ein Stockwerk runterzugehen ins Studio, und der war gut, ja.
Ja, wir sind hier nämlich im Studio Lerncom im 15. Bezirk.
Ich bin zu Fuß gegangen.
Und du bist zu Fuß gegangen. Gehst du überhaupt gern zu Fuß?
Oder? Ich gehe gern zu Fuß, ja. Okay. Ich gehe gern zu Fuß.
Und wenn wir jetzt nicht den Weg nur heute hier ins Studio nehmen, sondern den Weg, der dich ein bisschen so weit gebracht hat, wie du jetzt bist, mit dem, was du auch zum Beispiel beruflich tust, was sind da für dich so Meilensteine oder so erinnerungswürdige Punkte, wo du sagst, das ist mein Weg gewesen?
Ja, mein Weg war gar nicht so klar von Anfang an. Ich habe mich als Kind schon für sehr viel interessiert, wollte irgendwie sogar mal Automechanikerin werden. Damals ging das nicht. Ich habe dann die Schule gemacht, habe dann begonnen zu studieren, mehrere Fächer, und bin dann letztendlich Lehrerin geworden. In einer HKTL, Handelsschule, quer durch alles. Bin dann in einer Schule hängen geblieben, fast 40 Jahre. Habe mit Spaß unterrichtet, mache ich immer wieder gerne. Habe an der Uni 10 Jahre auch unterrichtet eben. Und mache jetzt Seminare, Workshops für Lehrer und Lehrerinnen auch seit circa 25 Jahren, gemeinsam mit dem André Blau. Mhm. Und das macht Spaß.
Das ist fein. Und über den Weg habe ich euch ja kennengelernt, beziehungsweise ihr mich auch übers Kabarett.
Genau.
Und ich durfte ja einige Male bei dir in der Schule auch zu Gast sein und da zum Beispiel Improvisationstheater mit den Schülern zu machen, auch mit den Lehrern. Und ich habe immer den Eindruck gehabt, wenn ich mit dir zu tun hatte, das ist eine Lehrerin, wie man es sich wünscht. Ich glaube, das Feedback hast du, was ich so mitbekommen habe, auch öfter bekommen, nicht nur von mir. Wie hat sich das für dich dargestellt, so über die Jahre? So erst einmal der Einstieg als Lehrerin, da will man sich wahrscheinlich ein bisschen positionieren. Wie ist da die Entwicklung aus deiner Sicht gewesen? Hast du relativ bald gutes Feedback bekommen von den Schülerinnen und Schülern?
Glaube ich schon. Und vielleicht, weil ich eingestiegen bin, also mein erstes Jahr war so dieses Probejahr in einem Gymnasium, das war höchst interessant. Und dann bin ich eben in eine Handelsschule gegangen, und dort war das Feedback in dem Sinn von den Schülerinnen recht interessant, weil ich sehr viel mit Theater gearbeitet habe, eben mit Kabarett, mit Impro-Theater. Und nicht nur Rechtschreiben geübt, sondern Rechtschreiben kann man auch spielerisch lernen, kann man mit viel Spaß lernen. Und da war dieses Feedback von den Schülerinnen, aha, das geht auch im Deutschunterricht. Und die Schülerinnen haben da auch in ihrer Freizeit dann geprobt und gearbeitet. Und dann habe ich bemerkt, das ist es. Ich glaube, so muss Unterricht sein.
Und du bist mit Deutsch hineingestartet, aber hast dann schon im Laufe der Zeit mehrere Fächer abgedeckt, sage ich jetzt einmal. Was ist da alles so auf deinem Weg
alles
gewesen?
Alles Schöne, kann ich sagen. Ich habe dann viele Freigegenstände unterrichtet, eben Spanisch als Freigegenstand. Das heißt, es kommen die Schülerinnen, die freiwillig lernen wollen. Die schon anderen mal. Sind ja nicht unbedingt alle freiwillig in der Schule. Ja. Dann habe ich Kunst und Kultur unterrichtet. Mein Lieblingsfach, darstellendes Spiel, also Bühnenspiel, die Theatergruppe 30 Jahre. Und zu guter Letzt dann den Gegenstand, der vor circa 20 Jahren eingeführt wurde in den berufsbildenden Schulen, Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz. Mhm. Auch ein ganz wichtiger Gegenstand.
Genau, und gerade das ist einer der vielen Punkte, wo ich sage, ich bin sehr froh, dass du bei mir bist, weil im Rahmen dieses Podcasts möchte ich eben gern auf viele Aspekte der Persönlichkeitsbildung blicken. Wie hat sich das Ganze angelassen? Hast du da ein bisschen Pionierarbeit geleistet in diesen Fächern? Wenn du sagst, das ist neu gestartet worden, nehme ich an, da wird es nicht viel Vorgaben, nicht viel Material gegeben haben. Wie bist du da hineingestartet in diese Dinge dann?
Es gab den neuen Lehrplan plötzlich, und ich habe mir den Lehrplan durchgelesen und habe mir gedacht, boah, ein toller Gegenstand, den möchte ich unterrichten. Und dann habe ich gesehen, es gibt keine Ausbildung, es gibt kein Schulbuch. Und dann kam die Idee eben mit André, und wir haben gesagt, wir schreiben einfach ein Schulbuch. Es gibt noch nichts für diesen Gegenstand. Warum nicht selbst schreiben? Weil gerade wenn man Theater unterrichtet und Deutsch unterrichtet, hat man viel mit Persönlichkeitsbildung zu tun. Mhm. Also Literatur, Spiel, ein Glas Wasser.
Genau, Improvisation.
Und schon geht es besser. Hat damit viel zu tun und das war immer für mich ein Schwerpunkt, auch im Unterricht, auf das soziale Lernen einzugehen. Und dann haben wir an zwei Verlage einfach die Idee geschickt. Einer hat sich gemeldet, bei dem sind wir geblieben und haben dann das erste Schulbuch rausgegeben. Und dann gab es auch das Zentrum für Persönlichkeitsbildung und soziales Lernen. Mhm. Und da haben wir dann auch EPOP geschrieben. Mhm. Also EPOP, das ist das persönlichkeitsorientierte Portfolio. Mhm. I heißt elektronisch, mhm. ja, oder erleben, erfahren, kann man alles dazu sagen. Und auch da haben wir dann sehr viele Übungen geschrieben, niedergeschrieben. Ein wenig Theorie, vor allem viel Praktisches für die Lehrer und Lehrerinnen.
Soziales Lernen, kannst du uns da ein bisschen, wie man jetzt immer so schön sagt, mitnehmen in dieses Thema? Was beinhaltet das? Was kann man sich da darunter vorstellen?
Wenn man sich den Lehrplan ansieht, der ist genial. Also er umfasst wirklich alles. Es beginnt von ganz einfachen Dingen wie Lernen, wie kann ich Lesestrategien durchführen, wie kann ich Zeitmanagement durchführen, wie gehe ich mit meinen Ressourcen um, dann was hat Empathie mit mir zu tun, was hat Eigenverantwortung mit mir zu tun, soziale Verantwortung, transkulturelle Kompetenz. Also es gibt so viele Kompetenzen. Wie gehe ich mit Konflikten um? Was mache ich, wenn ich vor Entscheidungen stehe, ein Problem habe? Also all das, was ich im wirklichen Leben, sage ich jetzt mal, so brauche.
Und ich nehme an, da wird auch schnell das Feedback gekommen sein, dass auch die Schülerinnen und Schüler gemerkt haben, das ist was, das brauchen wir in unserem Leben einfach. Also nicht nur, wir lernen ja nicht nur für die Schule, sondern fürs Leben
ist so schön. Sagt. Genau. Naja, manchmal.
Da bist du sicher auf die verschiedensten Varianten getroffen. Und hast du da gemerkt, dass die Schülerinnen und Schüler mit der Zeit auch natürlich immer mehr involviert werden in die Themen? Ich nehme an, am Anfang wird man sich vielleicht, wenn das neu ist, ein bisschen wird's Berührungsängste geben oder vielleicht ein bisschen Skepsis. Aber mit deiner Art, wie ich das so einschätze, hast du sie schnell ins Boot geholt.
Es gibt so viel, worüber man mit den Schülerinnen sprechen kann. Und da ist es auch ganz wichtig, dieses Vertrauen zu haben. Mhm. Und gerade wichtig auch, dass Schüler und Schülerinnen auch verstehen, wir sind nicht ohnmächtig in der Schule, wir können auch mitbestimmen. Und da gibt es eben zum Beispiel den Klassenrat, der kommt aus der Freinet-Pädagogik. Das heißt, es ist auch Erziehung zum demokratischen Verständnis. Ich kann mich einbringen, ich habe eine Stimme, ich werde gehört. Oder was bedeutet Glück für mich? Wann bin ich glücklich? Mhm. Was bedeutet es, dass ich eine gewisse Widerstandsfähigkeit aufbaue, also resilient werde, dass ich für meine psychosoziale Gesundheit eben auch, was kann ich für mich selbst machen? Mhm. Wie kann ich mit Stress umgehen? Mhm. Und das ist für Schülerinnen schon sehr wichtig, dieses Thema, weil der Leistungsdruck in den letzten Jahren schon ziemlich hoch, sage ich mal, in den Schulen ist. Also es wird viel verlangt, gerade in den berufsbildenden Schulen, in den höheren Schulen. Mhm. Und wie ich von Kolleginnen höre, eben auch teilweise auch in Sekundarstufe 1 oder sogar Volksschule. Mhm. Wobei nicht nur jetzt die Schule da, sage ich jetzt mal, verantwortlich ist, sondern auch manchmal Eltern, die dann von ihren Kindern sehr viel verlangen.
Hast du da auch das Gefühl gehabt über die Jahre, dass du auch so ein bisschen dann auch in dem Sinn Familien positiv beeinflussen hast können, dass sich vielleicht auch das Umfeld der Schülerinnen und Schüler ein bisschen verbessert hat, erweitert hat, geöffnet hat?
Es gab schon manchmal Fälle, dass Schüler nach einem bestimmten Themengebiet zu mir gekommen sind, zum Beispiel nach den Lebensmotiven, als wir die durchgemacht haben, dann zu mir gekommen ist und gesagt, jetzt habe ich mit meinem Vater gesprochen, jetzt verstehe ich, wieso er so ist und wieso wir immer streiten. Jetzt weiß ich, welches Lebensmotiv er hat. Und dann habe ich gesehen, die Schülerinnen sprechen auch zu Hause über den Lehrstoff. Das sollte ja wirklich,
das ist echt ideal,
wirklich wichtig sein. Ja, ja.
Wenn du sagst, sozusagen die Widerstandsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, Wie schaut es mit der Widerstandsfähigkeit von einer Lehrerin oder einem Lehrer aus? Ich glaube, das ist ja auch ein sehr großer Punkt. Hast du da zum Beispiel ein persönliches Rezept oder was die Resilienz anbelangt, deine Widerstandsfähigkeit mit bestimmten Dingen zu stärken? Was tut dir gut? Stichwort Selbstfürsorge. Hast du da irgendwas für dich entwickelt, wo du sagst, damit stärke ich mich?
Darf ich da eine kurze Geschichte erzählen?
Bitte, gern.
Und zwar, ich habe die mal gelesen und an die muss ich immer wieder dran denken. Und zwar von Andreas Müller, der hat sehr viel, Schweizer Pädagoge, sehr viele Bücher geschrieben. Und er erzählt eine Geschichte, es kommt in seine Schule zum Direktor. Eben jemand wird durch die Schule geführt und dann kommt plötzlich ein Lehrer auf den Direktor zugestürmt und sagt, ja, Direktor, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist so furchtbar, es ist so schrecklich und was hier alles passiert. Und er sagt, Herr Kollege, denken Sie in Artikel 6. Und sagt, ah, danke, Herr Direktor, geht dann. Und die gehen weiter durch die Schule. Und dann kommt eine Lehrerin und sagt, Herr Direktor, ich muss mit Ihnen unbedingt sprechen. Ich habe mit dieser Klasse und mit diesem Schüler, da gibt es so Probleme. Und sagt, Frau Kollegin, Artikel 6. Und geht durch die Schule und es passiert einige Male und dann fragen die anderen, die in dieser Schule waren, sagen sie, entschuldigen Sie, aber welche Artikel gibt es noch? Also Sie haben da jetzt gesagt, Artikel 6. Ja, wir haben nur Artikel 6. Und was steht drinnen? Nehmen Sie sich selbst nicht so ernst. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig, ja. Sich nicht so ernst zu nehmen, wenn man Fehler macht, auch der Klasse zu sagen, puh, ist mir ein Fehler passiert? Und umgekehrt, wenn Schüler und Schülerinnen einen Fehler machen, dann sage ich, kann passieren, ja, klar.
So gesehen auch Humor befreit.
Du sagst es, Humor befreit. Und wenn man über sich selbst lachen kann, weil manchmal schießt man schon sozusagen den Vogel ab. Der arme Vogel, ja. Aber es ist schon wichtig, über sich selbst lachen zu können. Und jetzt nicht, was mich als Schülerin auch schon selbst gestört hat, wenn ich von oben herab behandelt werde. Da entsteht eine gewisse Reaktanz. Und dann weiß ich, will ich nicht, mache ich zu. Und das muss man auch, denke ich mir, ich habe viel von meinen Schülerinnen gelernt.
Also ich glaube, gerade die Empathie, das ist ja eben so eine doppelseitige Sache, sage ich einmal. Und ich glaube schon, dass das etwas ist, was leider so im klassischen Bild von Schule, in puncto Lehrer, oft ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, beziehungsweise finde ich aus meiner Erinnerung, dass das sehr unterschiedlich war. Also es hat entweder welche gegeben, wo man gesagt hat, wo man immer so langläufig gesagt hat, das ist ein Mensch, so auf der Art, und beim anderen Punkt ist ein streng. Ja. Hast du irgendwie das Gefühl, weil du beobachtest ja auch die Kolleginnen und Kollegen jetzt über die letzten Jahrzehnte, obwohl man es nicht glaubt, wenn man dich sieht, dass du schon so viele Jahrzehnte an Erfahrung auch hast. Wie siehst du da die Entwicklung? Hast du das Gefühl, dass sich auch die Lehrerinnen und Lehrer in ihrem Selbstverständnis über die letzten Jahrzehnte verändert haben? Wie sie auftreten, wie sie gegenüber den Schülerinnen und Schülern sich präsentieren?
Ja, ja und nein. Also jein. Dieses, weil du gerade gesagt hast, streng. Streng, das ist etwas, was Schüler und Schülerinnen nicht stört. Für Schüler und Schülerinnen ist es immer wichtig, dass sie fair behandelt werden. Wenn du ein strenger Lehrer, eine Lehrerin bist und du bist fair, alles okay. Wenn man diese Notentransparenz hat oder auch sagt, von Anfang an, ich verlange das und das von euch und ihr habt einen Blick in meine Aufzeichnungen, passt alles. Ja, dann kann man miteinander lernen, man kann auch so projektorientiert arbeiten, man kann auch Schüler und Schülerinnen mit ihnen den Lehrplan besprechen und sagen, schaut, das sollten wir können, das solltet ihr können am Ende des Schuljahres. Wie können wir dorthin kommen, weil der Lehrplan ist so frei, am Ende müssen sie maturieren oder ihre, wie auch immer, ein positives Zeugnis haben. Und wie ich dahin komme, ich glaube schon, dass das Lehrerinnenbild sich geändert hat. Es ist natürlich jetzt in den Medien, gibt es die Lehrer und Lehrerinnen, man merkt das immer knapp vor den Sommerferien, kommt immer das Lehrerinnen-Pashing oder sehr häufig. Nach Corona hat man plötzlich bemerkt, da hat sich das Lehrerinnenbild geändert. weil plötzlich die Menschen gesagt haben, wie toll ist es, dass die Kinder in die Schule gehen. Mhm. Und mir waren meine zwei zum Beispiel schon zu viel zu Hause. Und dann wurde es sozusagen das Lehrerinnenbild, die machen ja gute Arbeit, also hat sich verändert. Und ich glaube, die jungen Kollegen und Kolleginnen, da gibt es auch einige, die eher sagen, streng und ich muss autoritär sein, weil sonst gehe ich unter in der Klasse. Mhm. Auch nicht so ein guter Zugang. Und manche, die das vielleicht zu locker angehen, die es dann auch schwierig haben. Das heißt, als Lehrerinnen ist es immer wichtig, glaube ich, diese Ausgewogenheit zu haben, dass man gleichzeitig Autorität im positiven Sinn ist und gleichzeitig aber auch eine wertschätzende Kommunikation führt und auf Augenhöhe mit den Schülerinnen ist. Ist natürlich in der Volksschule anders, als ich habe in der Oberstufe unterrichtet. Ist natürlich wieder ein anderer Zugang, je nach Schulart, je nach Alter der Schüler und Schülerinnen.
Wenn wir so ein bisschen jetzt beleuchtet haben, die Lehrerinnen und Lehrer über die Zeit, kann man für Schülerinnen und Schüler da auch irgendwie eine Aussage treffen, wie sich das im Laufe der Zeit ein bisschen gewandelt hat? Ist da mehr Offenheit da? Man liest ja oft irgendwie die neue Generation, uninteressiert, nicht resilient, nimmt es nicht so genau mit dem Arbeiten, will mehr den Chill-Faktor spüren, so auf die Art. Man liest ja alle möglichen Vorurteile. Da kriegt man schon langsam so das Gefühl, in welche Richtung steuert es und kann das überhaupt der Realität entsprechen? Was ist da deine Meinung dazu?
Also dieses Chillen ist natürlich schon ein Wort, das ganz, ganz toll ist. Dieses Chill mal heute mal kenne ich schon von Schülern und Schülerinnen und das kann man natürlich schon machen. Aber ich glaube, das ist nichts Neues, wenn ich an meine eigene Schulzeit denke. Ja, da hat sich...
Hat man Stangeln dazu gesagt? Oder?
Ja, genau, Stangeln dazu gesagt, genau. Weil da waren auch nicht, also in manchen... manche erste Stunden, da ist man auch meistens so zu spät gekommen oder je nachdem. Also ich denke, man sollte nie vergessen als Lehrerin, wie war man selbst als Schüler, als Schülerin. Und es gibt natürlich jetzt sehr, sehr viele Studien, dass man sagt, die Schülerinnen können sich nicht mehr gut konzentrieren, weil sie nur noch am Smartphone sind. Apropos Handyverbot gilt ab heute. Ja. Ja. Also 1. Mai, 2. Mai. Weil sie nur mehr am Smartphone sind, die Konzentrationsfähigkeit hat nachgelassen. Nur wenn ich jetzt als Lehrerin mich zu Tode jammere und sage, die Generation, die Jugend, wer war das, Aristoteles oder wer hat das gesagt?
So ein alter griechischer Philosoph
ja. Genau, ja. Dass die Jugend von heute zu der damaligen Zeit so schlimm war und welchen Zeiten gehen wir entgegen, das glaube ich gar nicht. Es gibt sehr viele engagierte Jugendliche und es gibt einige, die hätten wahrscheinlich vor 30, 40, 50 Jahren genauso gechillt wie heute. Ja. Also alle zu verallgemeinern, würde ich nicht sagen.
Stimmt. Und ich denke mal oft irgendwie, vielleicht ist da ein tieferes Nachdenken auch. Also man unterstellt dann irgendwie so dieses, ich will nicht arbeiten, aber ich denke mal, oft steht da nicht mehr dahinter, vielleicht schon ein bisschen eine größere Reflektiertheit in puncto, warum soll ich mich von jung auf schon überarbeiten? Was soll das dann für ein Leben werden? Also man sagt es halt so, ist dann so wie fast schon ein Schimpfwort, diese Work-Life-Balance sozusagen. Ja, genau. Aber irgendwo finde ich es auch sinnvoll, rechtzeitig drüber nachzudenken, was kann ich tun? Also bei mir beim Vortrag kommt auch vor, wie kann man seine Stärken zur Geltung bringen? Wie kann man sozusagen etwas machen, dass man etwas zeigt, ohne dass man ausbrennt dabei? Und wenn man schon rechtzeitig drüber nachdenkt und reflektiert, also mein Sohn, der ist 9 und ich merke, dass der schon über diese Dinge nachdenkt einfach. Also jetzt nicht, weil er das alles andere als faul, im Gegenteil. Aber der denkt dann irgendwie, tut mir das gut? Ist das zu viel vielleicht? Und da denke ich mir, vielleicht ist diese Generation einfach anderen Generationen diesbezüglich ein bisschen etwas voraus sogar. Ne? Aber wenn wir jetzt noch einmal den Aspekt so ein bisschen abrunden, ich habe mir noch einmal da auch notiert, kooperatives, offenes Lernen ist auch so ein Punkt. Was kann man sich darunter vorstellen? Was hast du da betreut oder was wendet man da für eine Methodik an oder was umfasst das?
Das ist, also ich bin wirklich Anhängerin davon, weil es sinnvoll ist und nicht der Wettbewerb im Zentrum steht, sondern wirklich diese Kooperation unter den Schülern und Schülerinnen. Und es gibt eine ganz tolle Ausbildung, die COOL-Ausbildung, kooperatives offenes Lernen. Da war damals das Zentrum in Steyr in Österreich, kam nach vielen, vielen Jahrzehnten dann nach Österreich, wird jetzt in einigen Schulen gemacht. Und das bedeutet, dass die Schülerinnen selbstständig lernen. Das heißt, selbstständig wäre in dem Sinn, genau wie auch schon, wenn man die Montessori-Pädagogik anschaut, gibt den Schülerinnen Zeit, sich zu entwickeln. Gerade Zeit ist wichtig. Mancher braucht länger, manche hat es, wie man so schön gesagt, sofort gecheckt. Bei manchen braucht es länger. Und beim kooperativen Lernen ist es so, dass sie gemeinsam etwas erarbeiten, gemeinsam etwas wiederholen. Die Schülerinnen erhalten Arbeitsaufträge schriftlich und haben dann selbst die Möglichkeit, sich die Zeit einzuteilen. Das heißt, sie kriegen jetzt einen Arbeitsauftrag, der dauert vielleicht 3-4 Stunden und ist fächerübergreifend. Das heißt, was wichtig ist, ist, dass das Lehrerinnen-Team gut zusammenarbeitet. Es ist fächerübergreifend, das heißt, man sagt jetzt zum Beispiel in Englisch, Deutsch, Geschichte, hat man einen Themenbereich, den sich die Lehrerinnen gemeinsam erarbeiten auch. Das heißt, es ist mehr Arbeit für die Lehrerinnen, sage ich. Die Schülerinnen kriegen dann diese Arbeitsaufträge und können dann in diesen 3 oder 4 Stunden mit Englisch beginnen oder mit Deutsch beginnen oder mit Geschichte beginnen und am Ende präsentieren sie es oder geben schriftlich was ab oder vergleichen es. Und das ist eine Form des Lernens, von der bin ich überzeugt, die sollte noch mehr forciert werden. Steht in den neuen Lehrplänen, es gibt ja neue Lehrpläne, dass gerade dieser fächerübergreifende, projektorientierte Unterricht, also die Zusammenarbeit zwischen den Fächern wichtig ist.
Das ist was, hat man schon in meiner Schulzeit so ein bisschen Projektunterricht, fächerübergreifend, aber damals war das noch ziemlich peripher, was ich mich erinnern kann. Ja. Da ist halt so ein bisschen was vom anderen Fach gestriffen worden, sage ich mal, so ganz, ganz kurzfristig. Aber hast du Gefühl, dass das auch schon mehr verankert ist jetzt auch? Waren das so wahrscheinlich irgendwann auch einmal Pilotprojekte?
Ja,
ist das jetzt schon relativ flächendeckend, glaubst
du? Es wird flächendeckend werden, sage ich mal. Okay. Es gibt einige Schulen, die unterrichten cool. Ich habe zum Beispiel, als ich die Ausbildung gemacht habe, damals in Deutschland, also Dänemark, nordische Staaten, überhaupt, da gibt es das schon viel länger als in Österreich. Und jetzt glaube ich durch die neuen Lehrpläne, dass es einfach kommen muss, aufzeichnen.
Okay, ich glaube, es ist dir wichtig, oder?
Es ist mir wichtig, weil für die Schülerinnen dann klar ist, warum lerne ich das? Sonst ist das in diesem Gegenstand, lerne ich es in der ersten Klasse, im anderen Gegenstand wird das gestreift in der zweiten oder dritten Klasse. Und du fragst dich, wieso als Schülerinnen, als Schülerin, wenn man eben, wie du gemeint hast, auch reflektiert ist, wieso machen die das nicht gemeinsam? Und vor allem die Lehrerinnen verlangen ja immer von den Schülerinnen, ihr müsst im Team arbeiten. Und wenn die das selbst nicht machen, dann wird das, als Lehrerin ist man Vorbild. Die merken schon, ob man gut zusammenarbeiten kann oder nicht im Team. Schülerinnen sind gute Beobachterinnen.
Und du bist, glaube ich, auch eine sehr gute Beobachterin und auch nicht nur, was die Schülerinnen und Schüler anbelangt, sondern auch, was die Kollegenschaft so anbelangt. Und du bist ja jetzt eben auch seit vielen Jahren schon im Fortbildungsbereich und Weiterbildungsbereich für Lehrerinnen und Lehrer tätig. Was sind so da die Schwerpunkte deiner Arbeit? Und in welchen Projekten setzt du das um?
Ja, Schwerpunkte sind natürlich Persönlichkeitsbildung, weil es mir persönlich ein Anliegen ist. Auch das mache ich eben mit dem André Blau gemeinsam. Mit dir schon gemeinsam. Wir haben ja auch schon gemeinsam was gemacht. Und das finde ich ganz toll, dass du dein Thema auch Hochsensibilität, wie man es sieht, eingebracht hast, weil es gerade für Lehrerinnen wichtig ist, sich in der Richtung weiterzubilden und mal genau hinzuschauen auf Schüler und Schülerinnen. Wieso kann ich den oder die nicht so gut erreichen, was passt da nicht und da wirklich auch einfach in der Richtung zu arbeiten.
Und auch auf sich selbst zu schauen, die Lehrerinnen und Lehrer, die auch betroffen sind von der Hochsensibilität.
Ja, ganz genau.
Warum wirft mich manches mehr aus der Bahn, warum trifft mich manches mehr, warum kann ich mit gewissen Dingen schwerer umgehen, warum habe ich so viel stärkere Empfindungen und was mache ich dann damit? Und zuerst einmal die Klärung ist, wie ich herausgefunden habe, auch für meine Person eine wichtige Sache. Und das dann weiterzugeben, ist natürlich dann auch eine ehrenvolle Sache. Hinter mir weiß ich jetzt nicht, ob man es im Bildausschnitt sieht, es ist Emotional Theater. Auf einem Plakat hier sichtbar. Mhm. Das ist nicht nur ein schönes Plakat, sondern es verbirgt sich auch dahinter ein weiteres Projekt, an dem, mit dem du sozusagen, in dem du involviert bist. Was hat es damit auf sich?
Ja, Emotional Theater ist sowohl ein Verein als auch eine Methode, eine Theatermethode zur Konfliktlösung. Mhm. Wir haben das gemeinsam, eben André und ich, entwickelt, weil wir immer wieder mit Impro-Theater arbeiten, mit Forum-Theater, also sehr viel auch mit Methoden von Auguste Boal, vor allem zur um Konfliktlösungsstrategien zu erarbeiten, nämlich Handlungsalternativen zu erspielen. Und bei Emotional Theater ist es so, dass man eine Szene spielt mit einem Problem, ein Konfliktgespräch, und du bekommst dann als Konfliktpartnerin deine Emotionen oder Fähigkeiten, die du vielleicht sonst nie einsetzt, weil man meistens in einem Muster fährt, richtig als Personen, als Unterstützung, die dann dieses Gespräch für dich führen können. Du kannst dann zum Beispiel sagen, hallo Herr Mut, kommen Sie jetzt und machen Sie das weiter, oder Frau Humor, kommen Sie jetzt und nehmen Sie meine Stelle ein. Und ich schaue mir das von außen an und sehe dann, wie mein Konfliktpartner, meine Konfliktpartnerin darauf reagiert. Mhm. Und das ist natürlich interessant, mal die Perspektive zu wechseln und von außen sich das anzusehen.
Und wer sind da so hauptsächlich die Menschen, für die ihr das tut oder die ihr da darin einbindet?
Eben, wir arbeiten mit Pädagogen, Pädagoginnen in der Lehrerinnenfortbildung. Und auch manchmal, klarerweise, was auch Spaß macht, mit Schülern, Schülerinnen, also mit Peers, mit Peer-Mediatorinnen zum Beispiel, oder manchmal auch in Klassen, wo man weiß, da gibt es vielleicht einige, sagen wir mal, Unstimmigkeiten, kann man auch natürlich viel mit Theater machen, um mal gemeinsam auch entweder Handlungsalternativen zu erspielen als Prävention, oder eben auch, um gemeinsam zu lachen. Mhm. Dieses gemeinsame Lachen in einer Klasse verbindet und nicht über jemanden lachen, sondern gemeinsam miteinander lachen. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges.
Das verbindet ja auch uns, weil wir dann auch ein gemeinsames Projekt jetzt sozusagen lanciert haben, das so in den Bereich der Future Skills geht. Ja. Weil uns allen, glaube ich, auch dem André Blau, wenn ich ihn hier mitnehmen darf schon, er wird übrigens auch einmal mein Gast sein, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Mhm. Wir haben da ein Projekt, was die Future Skills anbelangt, weil wir eben gesagt haben, es ist wichtig, Menschen zu stärken, damit sie den steigenden Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist, gewachsen sind. Auf emotionaler Ebene, Fertigkeiten, die sie sich aneignen können, wie sie reagieren können, Stichwort auch Resilienz zum Beispiel, Verankerung von Empathie als ein wichtiges Element. Aber auch die Theaterpädagogik spielt da eine Rolle. Ja. Und da haben wir eben zum Beispiel einen gemeinsamen Workshop entwickelt. Ja. Ein bisschen Eigenwerbung darf dann sein, yourfutureskills.at. Mhm. Da findet man dann die Informationen dazu, wo wir unsere Kräfte bündeln, sage ich einmal, und da auch etwas anbieten. Und das wäre auch ein schönes Anliegen, das Ganze zum Beispiel auch auf Unternehmen auszubreiten, weil dort sehr viele Menschen im Arbeitsprozess sind, die mit immer größeren Anforderungen, wie das du auch vorher genannt hast, für Lehrer oder Schüler konfrontiert sind. Mhm. Wie werde ich mit der Flut an Dingen und mit der zunehmenden Digitalisierung mit meiner Arbeit fertig? Wie kann ich mich dort den Problemen stellen und die Herausforderungen so umwandeln, dass ich meine Stärken gezielt einsetzen kann? Und da ist natürlich deine und auch die Erfahrung vom André Goldeswert, und ich freue mich, dass ihr da meine Projektpartner seid. Ich habe mir da noch eine Notiz gemacht, und zwar ein großes Thema ist ja auch für mich und, glaube ich, auch, wenn ich so sagen darf, für dich, die Vielfältigkeit. Mhm. Und die Vielfältigkeit nicht nur an Skills, eben, was braucht man alles, je mehr Fähigkeit man hat, desto leichter tut man sich mit Herausforderungen, aber auch die Vielfältigkeit in der Gesellschaft. Und ich habe das auch erleben dürfen an der Schule, wo du hauptsächlich tätig warst, wie Diversity dort wirklich gelebt wurde. Möchtest du uns da auch vielleicht ein bisschen einen Einblick geben, wie du das empfunden hast, weil das dort sehr stark verankert war, meiner Meinung nach. Mhm. Wie war dein Empfinden?
Ich bin eine neugierige Person, sage ich mal, eine offene Person. Und für mich war das immer interessant, wenn ich eine neue Klasse übernommen habe, wer sind die Schüler und Schülerinnen, die drinnen sitzen. Und dann schaust du in eine Klasse mit 30 oder 25 Personen, die schauen dich auch neugierig an, weil man muss sich so mal, wer ist denn die, wer sind denn die? Und da ist natürlich höchst interessant, wenn man dann merkt, es gibt 15 unterschiedlichste Sprachen in dieser Klasse. Oder in der Schule speziell, wo ich tätig war, auch waren immer wieder Schüler und Schülerinnen mit unterschiedlichsten Behinderungen. Sitzt wer im Rollstuhl? Hat jemand eine Sprechbehinderung? Achte ich auf jemand, der vielleicht hörbehindert ist, der mir von den Lippen ablesen muss, wo stehe ich? Gibt es jemand, der Betreuung hat, wo vielleicht ein Zivildiener dabei ist oder ein persönlicher Assistent? Und durch diese Vielfalt, dass man mal überlegt, wie werde ich meinen Unterricht gestalten? Wie kommen wir miteinander aus? Und wie ist die Sprachkompetenz? Das heißt, auch damals schon, in den letzten Jahren gab es immer wieder Schüler und Schülerinnen, die seit 2 Jahren erst in Österreich waren, die noch nicht so gut Deutsch konnten, die aber plötzlich aufgeholt haben oder manchmal auch fast am Verzweifeln waren, gesagt, oh, Deutsch ist so schwierig, wie schaffe ich das? Wo dann andere gesagt haben, wir helfen dir. Und das hat, wie du gesagt hast, in der Schule, in der ich gearbeitet habe, wirklich wunderbar funktioniert. Es war einfach diese Rücksichtnahme auf andere, dass man sagt, einer kann vielleicht nicht so gut schreiben oder nicht seine Schultasche selbst ein- und auspacken. Und es war selbstverständlich dann von den anderen Schülern und Schülerinnen auch, ich helfe dir, geht schon. Und das war wirklich, wirklich ganz, schön, ganz cool. Und ich erinnere mich an ein wunderbares Erlebnis in der Schule. Eine Schülerin blind und eine Schülerin im Rollstuhl. Und die blinde Schülerin hat die im Rollstuhl immer geführt. Und die vorne hat immer gesagt, rechts, links, rechts, links. Und das war für mich so einfach ein tolles Bild. Wie kann es funktionieren? Wie kann man aufeinander Acht geben?
Ein wirkliches Miteinander und füreinander. Das ist schön. Ja. Ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, wenn es dir recht ist. Ich würde dir die Fragen stellen und wenn du so nett bist, dass du sie dann mit den Antworten, wie du dich wohlfühlst, dann ergänzt. Zuerst würde ich dich bitten, wir haben ja hier ein Roll-up stehen mit Begriffen, die auch in meiner Arbeit diesbezüglich und den Vorträgen eine große Rolle spielen. Wenn du magst, suchst du dir einen Begriff aus diesen heraus, der für dich momentan besonders wichtig ist und sagst mir vielleicht, was er momentan für dich für eine Bedeutung hat.
Ich nehme dieses ganz kurze Wort Mut. Vielleicht.
Ja.
Mut, glaube ich, ist etwas, sich einfach zu trauen. Wie man so schön sagt, egal, was soll denn passieren? Weil was soll schon passieren? Ja? Wir leben in einem Land, in dem ich Meinungsfreiheit, in dem ich meine Meinung äußern kann, in dem ich, auch wenn ich einen Vorgesetzten habe, sagen kann, was mir nicht passt. Kommt immer darauf an, in welcher Art und Weise natürlich. also klarerweise habe ich dann Konsequenzen zu tragen. Nur ich glaube, es gehört einfach in diese Gesellschaft mehr Mut, Dinge auszuprobieren. Wenn man immer wieder überlegt, was könnte passieren, wenn ich jetzt das und das und das mache. Und dann in dieser Gedankenspirale ist, kommt man nie ins Handeln. Und ich glaube, Mut ist einfach etwas, dass man, ja, ich probiere es, was soll denn passieren?
Darum mache ich jetzt den Podcast, was ich mir schon jahrelang überlegt habe, damit es nicht nur bei der Gedankenspirale bleibt.
Glaube ich, wirklich.
Ich bin da so ein Kandidat dafür, der manchmal so ein bisschen einen Mutschub braucht. Ja.
Mutschub klingt gut.
Ja, hab ich gerade gefunden. Die zweite Frage wäre dahingehend, also du hast ja gesagt, du hast nicht weit hierher gehabt, dann passt es vielleicht im doppelten Sinn. Zu Hause fühle ich mich?
Überall.
Ja?
Ja. Mhm. Es ist lustig, wenn ich wegfahre und ich gehe ins Hotel, sage ich immer, ich gehe nach Hause. Oder irgendwo, ich fühle mich, und das finde ich ja so schön, ich habe zu Hause, wirklich dort, also wo ich wirklich wohne, es klingt jetzt komisch, wo ich wirklich wohne, habe ich ein Schild stehen, zu Hause ist kein Ort, sondern ein Gefühl. Und ich glaube, dort, wo man sich gut fühlt, ist man zu Hause. Also ich fühle mich dann, ich fühle mich auch hier gut.
Ja. Wollte gerade sagen, danke, wenn du dich jetzt hier auch zu Hause fühlst. Die Welt braucht mehr
Empathie.
Mhm. An deiner Stelle gesagt, ich brauche mehr. Was brauchst du mehr?
Ich brauche mehr Zeit.
Okay. Was ich gar nicht leiden kann?
Präpotenz.
Mhm. Womit ich aufhören möchte?
Momentan mit gar nichts.
Mein nächstes großes Ziel ist?
Mein nächstes großes Ziel? Ja, wieder was zu schreiben, mir Zeit zu nehmen, apropos Zeit zu nehmen, wieder ein bisschen was zu malen und einfach... Ja, es gibt nicht nur ein Ziel, einfach Projekte zu machen, solange es mir Spaß macht.
Ja, das ist
einfach mein Dauerziel.
Was dich auszeichnet auch, glaube ich, und dich ausmacht, oder? Dieses immer wieder interessiert sein, dieses immer wieder nicht stillstehen, dieses immer wieder für Neues offen sein.
Genau.
Einfach, ja.
Ja, ja.
Und dieser Mut, es dann auch umzusetzen. Ne?
Mal zu probieren, ja.
Das ist toll. Der Podcast heißt eben Humor befreit, geht eben davon aus, Humor befreit ist negativ besetzt. Man könnte doch was Gutes draus machen, indem man einfach nur die Worte trennt, also für dich als Deutschprofessorin gesehen, die Sprache einsetzt. Mein Hintergedanke dabei ist einfach, mit ein bisschen Augenzwinkern und Humor, wie du es auch vorher erwähnt hast, tut man sich einfach leichter, so wie du erwähnt hast. Wenn man drüber stehen kann, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, schmunzelt man drüber und die Geschichte hat sich. Hast du so einen persönlichen Humor-Befreit-Moment, den du mit uns teilen könntest? So eine Situation, wo du dir gedacht hast, da war es irgendwie angespannt oder da war es irgendwie ein bisschen komisch oder da war es irgendwie strange, keine Ahnung. Aber irgendwie, da war dann irgendein humorvoller Turn, wo es dann irgendwie in eine lustige Richtung gegangen ist und die Situation hat sich aufgelöst.
Ja, gibt es immer wieder, aber wie gesagt, Eine meiner Lieblingsgeschichten ist, als meine Tochter, die mittlerweile 39 ist, sehr klein war und noch im Kindergarten und sie konnte, wie es häufig ist bei kleinen Kindern, das nicht so gut sprechen, das SCH, und hat es meistens als gesprochen. Und ich kann mich gut erinnern, das Bild immer wieder habe ich vor Augen und wir lachen heute noch gemeinsam immer wieder drüber mit meiner Tochter. Weihnachtszeit, Weihnachtsmusik in einem Supermarkt und dort aufgeschlichtet. Darf ich jetzt Werbung machen, was es war?
Ja.
Ja, Rocher-Kugeln, diese Packungen, also so glänzend. Und meine Tochter, ganz begeistert, zieht eine, wie in einem Film, unterste Schachtel raus und es macht zack, zack, zack. Und dieser ganze Haufen, geschlichtet wie ein Weihnachtsbaum, fällt zusammen. Sie steht da so klein mit dieser Schachtel und sagt, Seiße, Seiße, Seiße. Und ich habe mir gedacht, toll, diese 100 Schachteln kann ich jetzt irgendwie schlichten. Neben standen die Verkäuferinnen vom Supermarkt, die haben so gelacht. Und gesagt, gehen Sie ruhig, wir haben uns so köstlich unterhalten. Wir schlichten das wieder. Und die Sache war Gott sei Dank erledigt. Aber es war...
Das heißt, alles stürzt in sich zusammen, aber der Humor hat befreit sozusagen.
Ja,
in dieser
Gott sei Dank. Also die hatten wirklich viel Humor und haben das wieder geschlichtet und... Ich bin am nächsten Tag nicht mehr in diesen Supermarkt gegangen.
Und überhaupt nicht wieder. Nein. Nein, aber das ist super. Weil wir vorher schon darüber geredet haben, du hast ja schon so ein bisschen ein persönliches Rezept gehabt, was die Resilienz ein bisschen anbelangt. Ich weiß, dass du sehr, sehr gerne auch liest.
Ja.
Hast du gerade ein Lieblingsbuch, das du gerade so... Also du hast wahrscheinlich mehr als ein Lieblingsbuch, und da stelle ich dir jetzt mal.
Lese gerne, ja.
Gibt es da eins oder mehrere, wo du sagst, das hält mich gerade sehr gefangen, da ja, bin ich involviert?
Momentan lese ich Don Miguel Ruiz, ein höchst spannender Autor, er ist auch Schamane. Und da lese ich gerade das fünfte Versprechen. Ich habe zuerst gelesen die vier Versprechen, und jetzt gibt es das fünfte, das er mit seinem Sohn geschrieben hat. Und der ist sehr faszinierend. Er ist Arzt, Chirurg, und nach einem Nahtoderlebnis hat er bemerkt, es gibt auch noch etwas anderes, ganz, ganz interessant. Und ja, schreibt jetzt viele Bücher, und er ist höchst interessant zu lesen, dass er eben auch sagt, sei achtsam in deiner Sprache, wähle untadelige Worte, ist das erste Versprechen. Das zweite ist eben, nimm es nicht persönlich, denn du lebst in deiner Welt, dein Gegenüber in der Welt, also daher lass es nicht so ran, zieh keine voreiligen Schlüsse, auch das ist interessant. Und alles, was du machst, gib immer dein Bestes. Und das fünfte, da habe ich gestern begonnen, werde ich heute weiterlesen, ist, da geht es vor allem ums Zuhören, die Kunst des Zuhörens. Also ein empfehlenswerter Autor.
Hoffentlich etwas, was ich heute ausreichend bei dir gemacht habe, bei den vielen interessanten Einblicken, die du uns gegeben hast. Du hast jetzt schon wunderschöne Botschaften aus diesem Buch zitiert. Darf ich dich zum Abschluss noch bitten, ein kleines Gedankenexperiment zu machen, passend zum Thema Botschaft, nenne ich jetzt mal so Message in a Bottle. Wenn du die Möglichkeit hättest, in eine Flasche einen Zettel zu schreiben mit einer Nachricht und das Gefühl hättest, die könnte jetzt, also geografisch war ich nicht so schlecht, aber ich weiß jetzt nicht, ob das möglich ist, über die ganze Welt könnte das verteilt werden, über die Weltmeere. Was würde diese Nachricht sein, die du da gerne reinschreiben würdest?
Da würde ich wirklich, das ist mittlerweile ein Zitat, das mich begleitet, von einem ganz tollen Dichter, von Rumi, der in Persien, Afghanistan, Türkei, in der Türkei auch gelebt hat. Und zwar hat der einmal gesagt, und ich glaube, das ist das Wichtigste als Botschaft, Kommunikation ist alles, finde ich. Und er sagt, bevor du etwas aussprichst, lass deine Worte durch drei Tore gehen. Erstens, ist es wahr? Zweitens, ist es nützlich? Drittens, ist es freundlich? Und ich finde, ja, mehr braucht es nicht, um miteinander gut kommunizieren zu können.
Also es war für mich auf jeden Fall wahr, dass du bei mir gewesen bist, dass wir zusammen das gestalten haben dürfen. Es war für mich äußerst nützlich. Und du bist sowieso eine sehr freundliche Person. Ich hoffe, ich habe das ebenso widerspiegeln können. Und ich bedanke mich sehr bei dir für dieses Gespräch. Und ja, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen und hoffe, und dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Es ist wahr, dass es weitere Folgen geben wird. Es wird hoffentlich für euch nützlich sein. Und wenn wir alle zueinander freundlich sind, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder.